Einige Wochen nach ihrer Begegnung im Café Novedades fühlte sich Jorge Aldaya allmählich besser und sprach sich Fomero gegenüber aus. Er bat ihn um Verzeihung, dass er ihn als Halbwüchsiger so schlecht behandelt hatte, und erzählte ihm seine ganze Geschichte, ohne etwas auszulassen. Fomero hörte ihm schweigend zu, nickend und aufnehmend. Dabei fragte er sich, ob er Aldaya gleich umbringen oder noch etwas zuwarten sollte. Aber tatsächlich machte ihn die Geschichte neugierig, insbesondere was Julian Carax betraf. Aus den Informationen, die er vom Verlag Capistani bekommen hatte, wusste er, dass Carax in Paris lebte, aber Paris war eine riesige Stadt und im Verlag schien niemand seine genaue Adresse zu kennen. Niemand, außer einer Frau namens Montfort, die sich weigerte, sie preiszugeben. Zwei, dreimal war ihr Fomero unbemerkt gefolgt, wenn sie den Verlag verlassen hatte. Er hatte sogar in der Straßenbahn einen halben Meter neben ihr gestanden. Frauen nahmen ihn nie wahr, und wenn sie es doch taten, schauten sie gleich wieder weg. Julian Carax war die einzige Person, die Fomero zu töten sich vorgenommen hatte, ohne es bislang zu schaffen. Vielleicht, weil er der Erste gewesen war, und mit der Zeit lernt man schließlich alles. Als er diesen Namen nun wieder hörte, lächelte er auf die Art, die die Frauen der Nachbarwohnung so erschreckte, sich langsam die Oberlippe leckend. Noch erinnerte er sich, wie Carax im Aldaya-Haus in der Avenida del Tibidabo Penelope küsste. Seine Liebe zu Penelope war eine keusche, wahrhaftige Liebe gewesen, dachte er, wie man sie im Film sah. Fomero ging zweimal wöchentlich ins Kino. Dort war ihm auch klar geworden, dass Penelope die Liebe seines Lebens gewesen war. Als er die letzten Teile von Aldayas Bericht hörte, beschloss er, ihn doch nicht umzubringen. Er freute sich sogar, dass das Schicksal sie wieder zusammengeführt hatte. Er hatte eine filmreife Vision. Aldaya würde ihm alle anderen auf einem Silbertablett servieren. Im Winter 1934 schafften es die Geschwister Moliner endlich, Miquel aus dem Palast in der Puerta Ferriza auszuweisen, der vom Zerfall bedroht bis auf den heutigen Tag leer steht. Schon seit mehreren Tagen übernachtete Miquel in einer Pension in der Calle Canuda, einem düsteren, feuchten Loch. Als ich das Zimmer sah, in das er verbannt war, eine Art fensterloser Sarg mit Gefängnispritsche, nahm ich ihn mit zu mir nach Hause. Er hustete pausenlos und sah abgemagert aus. Da er immer schwarz gekleidet war, begriff ich erst nach längerer Zeit, dass die Flecken an seinem Ärmel Blut waren. Ich rief einen Arzt, der mich, so wie er ihn untersucht hatte, fragte, warum ich ihn erst jetzt geholt habe. Miquel hatte Tuberkulose. Er war der gütigste, anfälligste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Mein einziger Freund. Wir heirateten an einem Februarmorgen auf einem Amtsgericht. Wir sagten niemandem, dass wir geheiratet hatten. Wir führten eine Geheimehe. Mehrere Monate nach unserer Hochzeit klingelte jemand an der Tür, der sich als Jorge Aldaya ausgab. Es war ein kaputter Mann mit schweißüberströmtem Gesicht. Der Grund für seinen Besuch sei der Anfang einer Versöhnung mit einem alten Freund, in der Zuversicht, dieser werde ihm nun verraten, wie er sich mit Julian Carax in Verbindung setzen könne. »Wir haben uns seit Jahren aus den Augen verloren«, log er. »Als letztes habe ich von ihm gehört, dass er in Italien lebt.« Aldaya hatte diese Antwort erwartet. »Du enttäuschst mich, Miquel. Ich habe damit gerechnet, dass dich Zeit und Unglück weiser gemacht hätten.« »Es gibt Enttäuschungen, die den ehren, der sie bereitet.« Aldaya lachte, kurz davor, sich in Bitterkeit aufzulösen. »Fomero schickt euch seine aufrichtigsten Glückwünsche zu eurer Heirat«, sagte er auf dem Weg zur Tür. Mehrere Monate hörten wir nichts mehr von Aldaya und auch nicht von Julian. Miquel war weiterhin fester, freier Mitarbeiter bei einigen Barceloneser und Madrider Zeitungen. Unermüdlich arbeitend saß er an der Schreibmaschine. Ich hatte meine Stelle in Capistanis Verlag beibehalten, vielleicht weil das die einzige Art war, wie ich mich Julian näher fühlen konnte. In einer kurzen Notiz hatte er mir angekündigt, er arbeite an einem neuen Roman mit dem Titel »Der Schatten des Windes«, den er in einigen Monaten fertigzustellen hoffe. Der Brief, frostiger und distanzierter im Ton denn je, erwähnte mit keinem Wort, was in Paris geschehen war. Umsonst versuchte ich ihn zu hassen. Allmählich kam ich zu der Überzeugung, dass Julian weniger ein Mensch als ein Verhängnis war. Miquel gab sich hinsichtlich meiner Gefühle keiner Täuschung hin. Er schenkte mir seine Liebe und Verehrung, ohne dafür mehr zu verlangen als meine Gesellschaft. Er hatte ein Sparkonto auf meinen Namen eröffnet, auf das er nahezu all seine Einkünfte aus den Zeitungsartikeln einzahlte. Nie lehnte er einen Auftrag ab, weder eine Kritik noch einen Kurzbericht. Er schrieb unter 3 Pseudonymen, 14 oder 16 Stunden täglich. Miquel wusste, dass er bald sterben würde, dass ihm die Krankheit gierig die Monate wegfraß. »Du musst mir versprechen, dass du, wenn mir etwas zustößt, dieses Geld nimmst und wieder heiratest, dass du Kinder haben und uns alle vergessen wirst, mich zuallererst.«